mit mehr oder weniger großen und kleinen Herausforderungen, oder? Ich habe eben so gedacht, als wir das Lied Die Freude am Herrn ist meine Kraft gesungen haben, habe ich gedacht, es klang ziemlich kraftlos. Vielleicht lag das daran, dass es doch nicht ganz so bekannt ist oder wir heute auch ein bisschen unterbesetzt sind. Aber ich habe nochmal so überlegt, wie ist das eigentlich? Wenn wir uns an Gott freuen, dann entsteht doch irgendwie was in uns. Und das ist nicht einfach nur so ein Auftrag, wenn Paulus sagt, freut euch, und ich sage euch nochmals, freut euch, alle Zeit. Dann ist das ja nicht so, dass ich dann, okay, ich habe das jetzt gelesen, dann setze ich jetzt meine Smiley-Maske auf und gehe dann raus, dann freue ich mich den ganzen Tag. Bin so fröhlich und so freundlich und innen drin ist irgendwie alles immer noch ganz schwierig und verkorkst und irgendwie von Problemen und Sorgen beladen. So kann das ja nicht gemeint sein. Und es heißt ja nicht, freut euch als Aufforderung, damit alles andere irgendwie nicht mehr da ist oder verschwindet oder sich in Wohlgefallen auflöst, sondern freut euch an dem, was Gott für euch getan hat. Freut euch daran, dass er lebt. Freut euch daran, dass ihr Kontakt zu ihm haben könnt, dass ihr mit ihm reden könnt, dass er für euch sorgt, dass er für euch da ist, dass er euch liebt. Daran sollen wir uns freuen. Und das verändert was innen drin. Und erst wenn sich das innen drin verändert hat, macht es auch Sinn, dass der Smiley dann auf dem Gesicht auftaucht. Also Smiley ist dieses lächelnde Gesicht. Tut mir leid, ich bin immer, ja, ich weiß, diese junge Generation mit ihren Anglizismen immer. Sorry, schon noch eins. Siehst du, ich kann das nicht abstellen. Okay, also, ich versuche es dann zu erklären oder ihr müsst sagen, wenn ihr was nicht versteht, weil es zu Englisch war, okay? Mache ich ja nicht so oft, glaube ich. Leben. Es gibt ein Wort für Leben im Griechischen. Zoe heißt das. Und es gibt noch ein anderes Wort für Leben, das heißt Bios. Bios kennt ihr alle. Gibt es in jedem Laden. Bio, biologisch. Und das eine ist eben das Physische, der Körper, das Leben des Fleisches, sage ich jetzt mal. Fleisch, Knochen, Blut und alles, was dazugehört. Und das andere ist so, dass das Lebensprinzip von Geist, Seele und Leib. Lebendigkeit, nicht nur im Sinne von der Körper funktioniert, sondern im Sinne von ich habe was von meinem Leben, ich kann es genießen, gestalten. Und in diesem Bereich fällt es, wenn in Johannes 6, Vers 63, ihr müsst heute übrigens mitschreiben, es gibt heute keine Zusammenfassung von der Predigt schriftlich, weil ich im Urlaub war diese Woche, deshalb habe ich keine Zusammenfassung geschrieben, ich habe nur die Predigt vorbereitet. Vielleicht reiche ich dir noch nach, mal gucken. Aber ansonsten mitschreiben einfach. Johannes 6, 63, da steht, der Geist ist es, der lebendig macht. Und das ist dieses Wort Zoe. Also nicht Bios, nicht im Sinne von, deshalb funktioniert dein Körper, sondern deshalb hast du Leben, das sich lohnt, Leben, das sinnerfüllt ist, das mit Ziel unterwegs ist, das Freude, Genuss, Sinn, Erfüllung mit sich bringt. Also eigentlich das, wonach sich jeder Mensch sehnt, oder? Also die wenigsten von uns wollen einfach nur funktionieren, oder? Wer möchte nur funktionieren und sich nicht am Leben freuen? Okay, keiner. Das beruhigt mich. Sonst hätte ich euch jetzt zum Therapeuten geschickt. Auch da übrigens hat Carmen vorhin schon gesagt, der beste Therapeut ist Jesus letztendlich. Ja, das klingt manchmal ein bisschen albern, so dass es die richtige Antwort in der Kirche und Gemeinde ist immer Jesus. Klingt manchmal irgendwie ein bisschen schräg, aber nichtsdestotrotz ist derjenige, der das Leben gemacht hat, auch derjenige, der es mit Sinn füllen kann. Denn er kennt sich damit aus. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Zitat von Jesus in Johannes 6, Vers 63. Nur wer Jesus hat, hat das Leben. Nur wer mit Gottes Geist gefüllt ist und von ihm geleitet wird, kann Leben haben, das sich in Freude und Sinn entfaltet. Nicht zuletzt sagt Jesus dann in Johannes 14, Vers 6 ja sogar, ich bin das Leben. Was für eine Aussage. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass alles außerhalb von ihm erstmal oder ohne ihn tot ist. Ja, genau, ist gut formuliert. Ich wollte gerade sagen, kein Leben hat. Aber es läuft darauf hinaus, ja. Wo kein Leben ist, da ist Tod. Der Geist Gottes macht lebendig. Und wenn wir, es geht um die Frage heute, was tut der Heilige Geist eigentlich? Und das Erste, was der Heilige Geist macht, ist, dass er Schöpferkraft hat. Er macht lebendig, er schenkt Leben, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedliche Art und Weise. Es sind drei Ebenen, die wir in der Bibel finden. Das eine ist die Schöpfung, der Planet Erde, dass er grundsätzlich erstmal alles gestaltet und gemacht hat. Das neue Leben, das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist der Auferstehungsleib des ewigen Lebens. Der Geist schafft das natürliche Leben, also die Schöpfung. In 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und von da aus entfaltet sich dann die Schöpfungsgeschichte, wie wir sie üblicherweise aus dem Wort Gottes kennen. Gott war schon da. Gottes Geist war schon da. Jesus war übrigens auch schon da, denn im Johannesevangelium finden wir dann, dass Johannes beschreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und wurde lebendig, wurde Fleisch in Jesus. Und das gesprochene Wort war die Schöpfungskraft Gottes, durch die er die Welt geschaffen hat. Also Gott Vater, Gott Sohn in dem gesprochenen Wort und Gott Heiliger Geist, der über diesen Wassern schwebte. Er war schon immer und ewig da. Es wird nicht mal der Versuch unternommen, am Anfang der Bibel Gott irgendwie zu erklären oder zu, woher kommt er oder wie, was ist er oder so, sondern es wird einfach ausgegangen davon, Gott war schon. Und mal ganz im Ernst, wenn es anders anfangen würde, wäre Gott nicht mehr Gott. Wenn irgendetwas oder irgendjemand Gott gemacht hätte, dann wäre das irgendetwas Gott. Ja, also Gott muss ganz oben stehen, sonst ist es nicht Gott. Per Definition. Er hat als der ewige Gott den Himmel und die Erde geschaffen, mit allem, was da drauf und da drin ist. Es ist unglaublich. Wir waren in der vergangenen Woche, war ich im Urlaub, wir waren bei meinen Eltern zu Besuch in Kiel und wir sind in den Botanischen Garten gegangen. Es hat geregnet, wir sind nur in die Gewächshäuser gegangen. Da war es dann angenehmer und schön warm. Und da haben sie so verschiedene Klimazonen so ein bisschen aufgebaut mit den verschiedenen Pflanzen. Es ist unfassbar, wie viele unterschiedliche Pflanzen es gibt. Also ich finde das immer noch unvorstellbar. Wir sind da ja nur durch so ein paar Gewächshäuser gegangen und das war irgendwie schon so unglaublich viel und verschiedenartig und so mit Detail und Liebe gemacht letztendlich. War so ein ganz witziger Baum, der hatte irgendwie so Blütenrispen, die da so runterhingen. So ganz, ganz weich und flauschig sahen die aus. Mussten wir unbedingt anfassen. Waren auch so flauschig und nicht giftig. Halleluja. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Also Gott hat das genial gemacht, oder? Und Gottes Geist schafft Neues. Gottes Geist schafft Leben in einer Kreativität und Vielfalt, die absolut begeisternd ist. Und das Ganze hat er geschaffen aus dem Nichts und aus dem absoluten Chaos heraus. Dieses Nichts, dieses Chaos wird am Anfang der Bibel mit dem Wort Tohu Wabohu beschrieben. Kennt ihr vielleicht? Ja, Kinder haben mal wieder nicht aufgehört. Was ist denn das hier für ein Tohu Wabohu? Ja, also meine Eltern haben das Wort immer benutzt. Ich weiß nicht, ob die das aus der Bibel hatten oder. Aber es passt, oder? Es ist Chaos, das Wort passt einfach. Es ist genauso chaotisch, wie es aussieht. Tohu Wabohu. Kein Leben, kein Licht, keine Ordnung. Noch nichts da. Nur Gott. Und durch seine Gegenwart, durch sein Reden, durch seine Kraft entsteht neues Leben, Ordnung, etwas Neues aus dem Chaos. Das kann nur Gott. Ich bin schon froh, wenn ich aus dem Chaos halbwegs Ordnung hinkriege, also aus dem, was schon besteht. Und er hat es ganz unterschiedlich gemacht. Aus dem Chaos schafft er ein neues Leben. Wie war das bei dir, wie war das bei mir, als Gott in dein oder in mein Leben gekommen ist? Also bei mir war da noch eine Menge Chaos. Die meisten Menschen, die von ihrem Leben, bevor sie Gott kennengelernt, bevor sie Jesus kennengelernt haben, berichten, erzählen irgendwelche von irgendwelchen Bildern, ähnlich dem von dunkel, chaotisch, kaputt, bedrückend. Und die Begegnung mit Gott hat es verändert. Paulus beschreibt seine Begegnung mit Jesus, dass ein helles Licht kam, das so hell strahlte, dass er blind davon erstmal wurde. Licht, ich weiß nicht, ob euch das schon mal so besonders aufgefallen ist. Einer Neffe kam gestern zur Tür raus, gestern Vormittag, wir saßen schon draußen in der Sonne, kommt raus, boah, ist das hell hier! Warum? Weil er aus dem Dunkel kam. Es blendet fast erstmal. Und genauso ist das, wenn man in das Licht Gottes tritt. Es ist erstmal so, oh, ist das hell. Aber Gott schafft auf diese Art und Weise Stück für Stück Leben. Durch die Begegnung mit ihm, manches sofort, an dem Tag, wo ich ihm begegnet bin, hat sich dies oder jenes verändert. Manches hat sich im Laufe der Tage und Wochen danach verändert und erneuert. Manches, weil ich gemerkt habe, ich muss Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Das war auch eher in dem relativ kürzeren Zeitraum erstmal nach meiner Umkehr zu Gott, wo ich gemerkt habe, okay, hier muss ich was aufräumen. Und wo ich angefangen habe, die Dinge in Ordnung zu bringen, hat Gott Heilung in mein Leben gebracht. Heilung in meine Beziehung gebracht. Es in Ordnung gebracht. Die Schöpfung ist genauso kreativ, habe ich eben schon gesagt, von Gott gemacht. Schneeflocken heißt es immer wieder, es gibt keine zwei, die gleich sind. Wir hatten ja diesen Winter nicht so viel Schnee. Gibt es Schätzungen eigentlich darüber? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Gibt es Schätzungen darüber, wie viele Schneeflocken in einem Winter so normalerweise vom Himmel fallen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es sind einfach zu viele. Harry zuckt auch mit dir schon. Das gebe ich dir mal in Auftrag. Du kannst das mal erforschen. Das ist genau dein. Unglaublich, wie kreativ Gott das alles hinkriegt und wie die Dinge zusammen funktionieren. Jedes Lebewesen, jede Pflanze ist mit dem versorgt, was es braucht, damit es leben und existieren kann. Allein diesen Kreislauf irgendwie zusammenzukriegen, dass alles leben kann von dem, was Gott gemacht hat und voneinander wieder abhängig ist, ist erstaunlich. Vielleicht an der Stelle nochmal die Frage, wie gehen wir mit unserer Schöpfung um? So ein ganz kleines Nebenthema mal. Oder überhaupt auch, wie sehen wir unsere Schöpfung? Ich bin mal gelegentlich laufe ich durch den Sommer und sehe nur die Mücken. Sozusagen. Ja, versteht ihr, was ich meine? Oder ein Tagespflegekind. Vorletzte Woche sind wir das erste Mal dann nach langer Winterpause mal wieder mit denen draußen im Garten gewesen. Der hat im Sandkasten gespielt und dann ist irgendwie eine Biene an ihm vorbeigeflogen. Und er, Biene, Biene, Biene. Und danach saß er nur noch auf so einer Steinplatte in der Ecke. Biene, Biene, Biene. Immer wenn es Bzzz irgendwo machte, Biene, 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 Biene. Fing an zu heulen und zu brüllen, wie am Spieß. Und ja, so kann man Schöpfung auch erleben und sehen. Oder man kann sie in dem Guten sehen, wie Gott sie gemacht hat und sich daran freuen und es genießen. Gott hat das ganz fantastisch gemacht. Manches davon haben wir natürlich ins Chaos gestürzt, keine Frage. Ja, auch an unserer Schöpfung schon so einiges. Weltklimagipfel. Ja, okay, keine Politik heute, nicht in dem Bereich. Okay, der Geist schafft das natürliche Leben. Also er hat die Schöpfung gemacht, einschließlich uns. Ja. Also auch das, sich an der eigenen Person als Schöpfung Gottes zu freuen. Manche Leute gehen ja durchs Leben erhobenen Hauptes und denken, ich bin sowieso der Schönste und der Tollste. Und manche gehen durchs Leben und kriegen den Kopf überhaupt nicht gehoben und den Blick nicht von der Straße irgendwie mal ein paar Zentimeter gerade ausgerichtet, geschweige denn in irgendeinen Spiegel oder in die Augen eines anderen Menschen. Gottes Schöpfung ist gut. Er hat jeden von uns gut, sehr gut gemacht. Und auch wenn uns vielleicht das ein oder andere an uns selbst nicht gefällt, es ist Gottes gutes, kreatives Werk. Und es lohnt sich, auch dafür mal Gott Danke zu sagen. Und es entwickelt in uns auch da wieder die Freude am Herrn ist meine Kraft, sich an dem zu freuen, was und wie er uns gemacht hat, entwickelt in uns eine Stärke und eine Veränderung, die von innen herauskommt. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Ein Gegensatz zwischen Geist und Fleisch. Das Fleisch beschreibt hier an dieser Stelle nicht so sehr Haut und Zellen und was hier alles so dranhängt an unseren Knochen, sondern eher unsere Natur, unsere Persönlichkeit, unsere Möglichkeiten, unser Vermögen, das, was wir können oder was wir tun, das, was wir schaffen, was wir hinkriegen. Und zwar getrennt von Gott. Wenn das Fleisch im Neuen Testament als Begriff benutzt wird, geht es in Bezug auf den Menschen immer um ein Verhalten oder einen Nutzen unserer Möglichkeiten ohne Gott. Und das nützt nichts, sagt Jesus ganz klar. Alles, was du irgendwie ohne Gott machen kannst oder hinkriegst, mögen vielleicht ganz schöne und kreative Dinge sein. Wenn man mal davon ausgeht, dass Gott dir diese Fähigkeiten nicht selbst geschenkt hat. Aber es hat keinen Bestand für Sinn und Ewigkeit, sage ich jetzt mal. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, fand ich eine gute Frage. Er hat gesagt, denk mal vom Ende her. Was möchtest du, dass mal auf deinem Grabstein steht? Und jetzt nimm den Gedanken mal mit zum Thema, der Mensch ist ohne Gott unterwegs. Was möchtest du, dass mal auf deinem Grabstein steht? Was kannst du erreichen ohne Gott, was mal auf deinem Grabstein steht, wo du sagst, das hat sich gelohnt? Wenn dir was einfällt, schreib mir eine E-Mail. Mal im Ernst. Ich habe eine große Firma gebaut, ich habe dies oder jenes getan, ich habe lange gelebt, ich habe... Das klingt aber lustig. So nach dem Motto, damit da ja nicht irgendwas draufsteht, was sowieso nachher keinen Wert hat, brauche ich auch gar nicht erst einen Grabstein. Entschuldigung, war vom anderen Ende her gedacht. Ja, aber so von dem Gedanken einfach mal zu sagen, okay, was sind die Dinge, die sich wirklich lohnen und die wirklich, wirklich Bestand haben? Was macht wirklich dann im Rückblick, wenn man das zurückdenkt, was macht wirklich mein Leben aus? Wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Was sind die Dinge, die nachher, wenn das Leben dem Ende zugeht, wo ich zurückblicken kann und sagen kann, ich habe mein Leben gut investiert? Ohne Gott bleibt nicht viel übrig, wage ich zu behaupten. Ja? Aus eigener Kraft kriegen wir das irgendwie nicht hin. Der Geist ist es, der unseren Lebenshunger stillt. In Römer 8, Vers 2 steht, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Und genau das ist der Knackpunkt an der Stelle. Bin ich befreit von diesem Gesetz der Sünde? Davon, dass ich alles irgendwie nur für mich selbst oder aus mir selbst heraus tue. Und nur wenn ich davon frei bin und auf Jesu Art und Weise seine Schöpfung lebe und erlebe, bekommt mein Leben Sinn und Freude. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen und mit dieser Welt um? Sieht die Welt so aus, wie wir sie aus Gottes Hand bekommen haben? Interessante Frage, oder? Ich meine, er hat ja gesagt, wir sollen sie bebauen und bewahren. Sieht sie so aus, wie er sich das gedacht hat dabei? Irgendwie scheint in dieser Welt noch eine andere Macht zu wirken. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz, ich lese hier mal einen kleinen Abschnitt vor, das Gesetz ist unerbitterlich. Es wirkt. Es verhängt Strafen. So funktioniert Gesetz. Dem Gesetz der Sünde und des Todes sind wir ausgeliefert. Wir tun Dinge, die wir nicht wollen. Das Gesetz der Sünde. Wir tun Dinge, die uns schaden. Das Gesetz der Sünde. Wir tun anderen Menschen Schlechtes, sogar Menschen, die wir lieben. Wir sind gleichgültig gegenüber der Not anderer, egoistisch, wenn es um unsere eigenen Interessen geht, gehässig, beleidigt, verletzt, wenn man uns nicht so behandelt, wie wir behandelt werden wollen. Und da wir das alle tun, wird es immer schlimmer. Das Gesetz der Sünde. Und am Ende werden wir alle sterben. Das Gesetz des Todes. Das Einzige, was stärker ist als dieses Gesetz, ist Gott durch seinen Geist, der Leben schenkt, der unser Leben erneuert, gestaltet, formt und dieses Gesetz der Sünde und des Todes überwunden hat. Wir haben gerade Ostern gefeiert, Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden und er hat nicht nur den Tod überwunden, sondern er hat damit auch unsere alte menschliche Natur überwunden, wenn wir ihn in unser Leben lassen und den Heiligen Geist unser Leben leiten lassen. Das Gesetz Gottes ist stärker, stärker als die Macht der Sünde und des Todes. Der Geist Gottes hat dich befreit, dich, der du schon an Jesus Christus glaubst, der du ihn in dein Leben eingeladen hast. Das Gesetz der Sünde und des Todes bringt Zerstörung, Knechtschaft, Untergang. Doch auch hier wieder, aus dem Chaos schafft der Geist Ordnung und neues Leben. Wie zu Beginn der Schöpfung. Es war nichts da, es war nur Chaos. Er schafft etwas Neues, er schafft Leben, ganz kreativ. Und das kriegt er auch heute noch mit dir und mir hin. Ja, sogar mit dir. Sogar mit mir. Ja, manchmal hat man ja das Gefühl, das klappt mit allen anderen, aber nicht mit mir. Oder? Irgendwie, ich bin derjenige, an dem Gott scheitern wird. So, ich meine, wenn man sich das mal so vor Augen führt und so hört, dann weiß man, das ist total albern, oder? Gott wird nicht an dir scheitern. Aber so fühlen wir uns manchmal. Mit mir kriegt Gott das nicht hin, aus was weiß ich was für Gründen, was wir uns dann da irgendwie herbei denken. Aber er ist immer noch der gleiche Gott, der aus Chaos und Nichts eine herrliche, wunderbare, fantastische, funktionierende Schöpfung gemacht hat. Und das kann er immer noch. Er ist derselbe. Er schafft geistliches Leben in dir. Und dann haben wir noch eine weitere Hoffnung, nämlich das ewige Leben. Auch das schafft der Heilige Geist. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Das ist die Verheißung. Die Verheißung ewiges Leben. Das Ende ist nicht der Sarg oder der Grabstein. Ja, also auch wenn da einer steht, du liegst da nicht mehr drunter, Uschi. Nur noch eine sterbliche Hülle. Ja? Alles, was wir um uns herum haben, die Schöpfung, so gut Gott sie auch gemacht hat und so sehr wir sie vielleicht auch verkorkst haben, wird zu Ende gehen. Mein Leben, auch wenn Jesus es verändert hat, wird zu Ende gehen. Wir müssen alle sterben, aber deshalb ist nicht alles aus. Ja, wir singen das Lied Ein Hochzeitsmahl für immer. Ja. Ich muss dich ein bisschen ernüchtern. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird im Himmel Arbeit geben. Oha. Ja. Ja. Jetzt überlegst du dir zweimal, ob du da hin willst, oder? Welchen Auftrag hat Gott Adam und Eva für den Garten Eden gegeben? Ihn zu bebauen und zu bewahren. Es ist ja nicht so, dass wir im Himmel nur noch irgendwie auf einer Wolke sitzen, Harfe spielen und Lieder singen. Ja? Wir werden genauso kreativ, wie Gott immer gewesen ist und immer sein wird, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wird er in Kreativität Dinge schaffen und machen. Und genauso dürfen wir Teil davon sein. Und das ist verbunden mit Überlegen, Denken, Entwickeln, tun. Ja? Nur der Fluch der Sünde ist nicht mehr dabei. Und der Fluch der Sünde war, dass der Mann arbeiten soll im Schweiße seines Angesichts und Unkraut auf dem Acker wächst, statt nur das gute Wasser angesät hat. Und dass die Frau in Schmerzen Kinder gebären soll. Ach, Geburt ohne Schmerzen, das wäre doch mal was, oder? Aber Gott wird mit uns weiter Leben gestalten. Das hört deshalb nicht auf. Ist auch Teil vom Himmel. Ja, also Party feiern, bestimmt auch. Aber auch Dinge entwickeln, gestalten. Kreativ sein mit Gott. Genial, oder? Das ist gut. Wir sterben auch nicht, wir wechseln nur den Wohnort ein letztes Mal. Genau. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch deinen sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen. Das ist die Verheißung aus dieser Stelle in Römer 8, Vers 11. Und nicht nur wir werden auferweckt zu einem neuen Leben, sondern auch die ganze Schöpfung wird erneuert. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Also die wird mindestens genauso schön wie unsere am Anfang, bevor wir da drin rumgepfuscht haben mit unserer Sünde. Mindestens. Und da Gott kreativ ist, wird er nicht alles wieder genauso machen. Er wird es neu machen. Das wird genial. Gottes Kraft, Gottes Kreativität, Gottes Möglichkeiten sind einfach absolut grenzenlos. Und das ist derselbe Geist Gottes, der in dir wohnt. Und er schafft das auch mit dir. In dir aus Chaos Ordnung zu machen. In dir aus Tod Leben zu machen. Dich zu befreien vom Gesetz der Sünde und des Todes. Sterben braucht man keine Angst vor haben, weil wir wissen, wohin wir gehen als Christen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Welt. Mit einem neuen Leib, nagelneu, ohne Krankheiten, ohne Falten. Und der Autor, von dem ich das hier genommen habe, schreibt auch noch ohne Pickel. Fand ich nett. Genau, der Geist schafft das natürliche Leben, das geistliche Leben und das ewige Leben. Er ist Schöpferkraft von Anfang bis Ende, auch heute noch. Alles, was durch die Sünde verdorben ist, kann er wieder in Ordnung bringen und will er wieder in Ordnung bringen und heil machen. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die in uns Leben schafft. Wir sind abhängig davon, dass er unser Leben erneuert, gestaltet, unser Denken erneuert, dass er uns lehrt darüber, wie Gott ist und was Gott will. Und er hat uns verheißen, dass er uns diesen Geist gibt, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Dann lebt dieser Geist Gottes in dir. Und dann kannst du in Verbindung mit ihm treten, mit ihm kommunizieren, mit ihm reden, auf ihn hören. Und seine Kraft und sein Leben wird sich in dir entfalten. Ich habe ja immer so ein paar Fragen oder Hausaufgaben mit auf den Zusammenfassungen. Habe ich heute dann ja auch nicht schriftlich, aber vielleicht könnt ihr einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Wie hast du Lebensveränderung durch den Heiligen Geist erlebt, selbst? Ist ja manchmal auch ganz gut, sich zu erinnern. Wie war das vorher und wie ist es seitdem? Was hat er schon in mir verändert? Was ist schon neu geworden? Wie merkst du, wenn der Heilige Geist etwas durch dich tun will? Vielleicht, hilft vielleicht auch nochmal, sich ein Stück dafür zu öffnen, nochmal zu überlegen, auf was für eine Art und Weise redet Gott zu mir. Und das kann sich auch verändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich als ganz frischer Christ immer nur die Bibelstelle gehört habe. Irgendwie hat der Heilige Geist mir immer Bibelstellen gesagt, also Lukas 10, Vers 9, und da musste ich immer aufblättern. So, habe ich inzwischen nur noch ganz selten und erlebe das inzwischen ganz anders, Reden Gottes. Gibt Menschen, die nehmen ihn durch Gedanken einfach wahr, die sich sehr in den Vordergrund drängen. Gibt Menschen, die sehen das in Bildern oder Visionen, gibt Menschen mit Träumen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Gott andere Menschen benutzt, um zu dir zu reden. Also es ist eine Riesenvielfalt auch da wieder. Ja? Gott ist auch da total kreativ. Wie merkst du, wenn der Heilige Geist etwas durch dich tun will? Und wo, glaubst du, will der Heilige Geist durch dich etwas verändern? Jetzt bin ich wieder bei der Arbeit. Er arbeitet ja auch mit uns. Oder er bringt Dinge ja auch mit uns auf den Weg und gestaltet mit uns Leben und auch unseren Alltag. Die Dinge, die er für uns vorbereitet hat. Im Epheserbrief lesen wir von Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir sie tun können oder in ihn gehen können. Und ich meine, was kann dir Besseres passieren, als wenn Gott die Sachen vorbereitet hat, die du dann tun darfst? Also die sind perfekt geplant. Ja? Weißt schon genau, was wann kommt und wie es läuft. Und du brauchst nur noch mitmachen. Ist doch herrlich, oder? Also ich bin froh, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der uns in all diesen Dingen leitet, hilft, lehrt und echtes Leben schenkt. Und wie gesagt, Leben, nicht einfach nur, dass wir irgendwie diesen Körper, bis er dann ganz hinüber ist, durch diese Welt tragen, sondern Leben zum Genießen. Gott will, dass wir uns an diesem Leben freuen. Freut euch im Herrn, alle Wege. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Amen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir als deine Kinder erleben dürfen, dass deine Kraft in uns lebt und wirkt, dass du durch deinen Geist zu uns redest, dass du durch deinen Geist unser Denken und unser Handeln prägst und erneuerst, dass wir deine Wege entdecken und dich besser kennenlernen können, um dir näher zu kommen und deine Liebe noch mehr zu genießen und unsere Liebe zu dir auch noch besser ausdrücken zu können, Herr. Ich bete darum, Herr, dass wir mit diesem Bewusstsein einfach, mit diesem Wissen einfach auch gut unterwegs sind. Und sagen, ja, Herr, wir folgen dir, weil wir wissen, es sind die besten Wege, die du für uns vorbereitet hast und nicht die wir uns selber ausdenken. Danke, dass du Gutes für uns bereithältst und uns Gutes tust und gut zu uns bist, alle Zeit. Amen. Ja.